Gemeinde, die nach einem neuen Pastor gesucht hat. Und die haben ein Komitee eingesetzt, um die verschiedenen Kandidaten zu beurteilen. Und die haben dann folgenden Bericht mit ihren Empfehlungen erarbeitet. So folgende Vorschläge. Adam, ein guter Mann, aber seine Frau ist ein Problem. Ein Zeuge hat uns auch erzählt, dass er und seine Frau gerne nackt im Wald spazieren gehen. Noah hat 120 Jahre lang Predigterfahrung, aber keine Bekehrungen. Abraham lief in schweren Zeiten davon nach Ägypten. Wir hörten, dass er dort Probleme mit den Autoritäten hatte und dass er gewillt war, seine Frau mit einem anderen Mann zu teilen. Josef, ein tiefer Denker, aber ein Angeber. Er glaubt an die Auslegung von Träumen und hat einen Gefängnisaufenthalt in seinem Leumundszeugnis. Mose, er stottert. Und seine frühere Gemeinde hat uns berichtet, dass er wegen trivialen Dingen Zornausbrüche hat. David, er hat einen inakzeptablen moralischen Charakter. Ihn hätten wir als Lobpreisleiter in Betracht gezogen, wäre er den Ehebruch gefallen. Salomo, er hat den Ruf, weise zu sein, aber er lebt nicht nach dem, was er predigt. Außerdem wäre unser Pfarrhaus nicht groß genug für seine vielen Frauen. Elia, er hat Depressionsanfälle, wenn er unter Druck steht. Hosea, ein sanfter und liebevoller Pastor, aber der Beruf seiner Frau ist nicht akzeptabel. Er ist geschieden und wieder verheiratet mit einer Prostituierten. Jeremia, zu emotional, ein Pessimist. Er klagt ständig. Es wird auch berichtet, dass er eine lange Reise unternahm, um seine Unterwäsche am Ufer eines Flusses zu vergraben. Jona weigerte sich, Gottes Ruf in den Dienst zu folgen. Er erzählte uns, dass er von einem großen Fisch verschlungen wurde und dass dieser ihn später wieder an den Strand ausgespuckt hat. Da legen wir auf. Amos kommt aus der Landwirtschaft, zu altmodisch, ungehobelt. Ein Theologiestudium könnte ihm vielleicht weiterhelfen. Johannes, er sagt, er sei ein Täufer, aber ihm fehlt das Taktgefühl und er kleidet sich wie ein Hippie. Er schläft monatelang im Freien und hat seltsame Essgewohnheiten. Wir würden uns nicht wohlfühlen mit ihm bei unserem Gemeindepotluck. Petrus, er hat seinen Zorn nicht unter Kontrolle und jemand hat gehört, wie er Jesus öffentlich verleugnet hat. Paulus, eine Leiterpersönlichkeit und ein faszinierender Prediger. Aber es mangelt ihm an Taktgefühl. Er ist zu direkt. Außerdem predigt er viel zu lange. Timotheus hat Potenzial, aber der ist zu jung. Jesus, na, er hat die Tendenz, Gemeindemitglieder durch seine Predigten vor den Kopf zu stoßen. Besonders die Theologen. War mal sehr populär und hatte eine Gemeinde mit 5000 Besuchern, aber dann hat er alle bis auf 12 vergrault. Er ist zu kontroversiell. Er hat sogar unser Komitee mit seinen direkten Fragen beleidigt. Außerdem ist er unverheiratet. Judas. Seine Referenzen sind gut. Er hat gute Verbindungen. Er scheint sehr praktisch und kooperativ zu sein. Er weiß, wie man mit Geld umgeht. Er sorgt sich um die Armen und er kleidet sich gut. Wir sind uns alle einig, dass er genau der Mann ist, den wir für unsere Pastorenstelle suchen. Mit freundlichen Grüßen, das Pastorensuchkomitee. Paulus wird zu uns heute Morgen über Dienst sprechen, beziehungsweise Leiterschaft. Und das ist so ein Vorrecht, das ist so eine wunderbare Sache, wenn wir unserem Herrn dienen dürfen. Und besonders, wenn uns Leiterschaft anvertraut, Verantwortung anvertraut. Aber es gibt auch einen Riesenunterschied, wie die Welt Verantwortung oder Dienst oder Leidenschaft sieht und wie Gott das sieht. Als die Jünger sich gestritten haben, wer unter ihnen der Größte ist und wer die besten Positionen haben soll, da hat Jesus zu ihnen gesagt in Markus 10, Verse 42 und die folgenden, da heißt es, Jesus rief sie zu sich und spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen, und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Nicht der mit der angesehensten Position ist der Größte, nicht derjenige, der die meisten Menschen unter sich hat, der die Macht hat, der sich selbst nicht anstrengen muss, sondern der ist, der alle anderen rumkommandieren darf. Auch nicht der, der am coolsten ist oder der, der am besten reden kann. Das war bei den Griechen in Korinth so ganz wichtig. Der von allen bedient wird. Nicht der ist der Größte, sondern Jesus sagt, derjenige, der am meisten dient und der den meisten dient. Der ist Jesus gleich macht und der lebt, um zu geben und um zu dienen und nicht um zu empfangen und bedient zu werden oder irgendeine Position zu erlangen, wo alle anderen ihm dienen sollen. Der ist groß, der nicht im Dienst ist, um zu empfangen, sondern der dient zu geben und der durch sein Vorbild leitet, so wie Jesus es getan hat. Elizabeth Elliot, kennen wahrscheinlich viele, war mit Jim Elliot verheiratet, der von den Aucas-Indianern umgebracht wurde, also von einem ganz bekannten Missionar. Und sie berichtet von ihrem zweiten Mann, ich glaube, die war 3 oder 4 Mal verheiratet, die, nicht weil sie Probleme mit den Männern hatte, sondern weil die einfach früher gestorben sind als sie. Aber sie berichtet von ihrem zweiten Mann eine Geschichte. Und der war ein Dekan. Ich bin mir gar nicht sicher von was. Ich glaube von irgendeiner Bibelschule oder so ein Seminar. Und sie berichtet von einer Geschichte, wo irgendjemand dort in dem Internat die Wände beschmiert hat. Und der Dekan, er ist dann in die Zimmer gegangen, hat gefragt, ja, wer war denn das? Und ihr könnt euch vorstellen, es war natürlich niemand. Große Schweigen. Und da hat er verschiedene Möglichkeiten gehabt. Er hätte entweder alle Studenten kollektiv dazu verdammen können, zum Putzdienst, um es wieder sauber zu machen. Oder er hätte den Hausmeister anrufen können. Und der war fleißig. Der hätte sicher auch außerhalb seiner Dienstzeiten da geputzt. Aber etwas anderes getan. Er hat einen Eimer geholt und hat sich selbst an die Arbeit gemacht, hat begonnen zu putzen. Und dann ist Folgendes passiert. Eine Tür nach dem anderen ist aufgegangen und die Studenten haben rausgeschaut und bald hat der Dekan nicht alleine geputzt. Weil wie sie gesehen haben, wie ihr Dekan da am Putzen ist, da sind sie überführt worden und sind motiviert worden durch sein Vorbild. Und das ist wahre geistliche Leidenschaft. Korinther, haben wir gesehen, die waren noch sehr weltlich gesinnt und sehr fleischlich gesinnte Christen, das waren so Unreife, Babys im Glauben eigentlich noch, obwohl sie schon von der Zeit her viel weiter sein sollten in ihrem Glaubensleben. Die haben noch diesem Ideal der weltlichen Größe nachgeeifert, hatten dieses Konkurrenzdenken. Sie hatten ganz tolle Lehrer gehabt dort in der Gemeinde in Korinth. Zuerst war der Paulus, der die Gemeinde gegründet hat, und dann war Apollos auch ein machtvoller, toller Lehrer, die waren wirklich gesegnet. Aber die Korinther haben das irgendwann später in so einen Wettbewerb umgewandelt. Und die hatten da den Paulus-Hauskreis und den Apollos-Hauskreis und die hatten alle die Wir sind besser als ihr Einstellung. Und so diese Leidenschaft, die nach dem Paulus und nach Paulus Leiter geworden sind in dieser Gemeinde, die hatten auch eine weltliche Einstellung. Sondern solche, die wollten groß sein, die wollten angesehen sein, die wollten akzeptiert sein von der Welt und respektiert, die haben sich's leicht gemacht in ihrem Dienst und waren dafür auch gewillt, Kompromisse und Verwässerung der Botschaft in Kauf zu nehmen. Und die haben sogar begonnen, auf die Apostel runterzuschauen. Die Apostel, die in Armut gelebt haben. Und in wirklicher Hingabe an Jesus und an diese Gemeinden, an die Gläubigen, die hart gearbeitet haben, mit all diesen Entbehrungen, die sie auf sich genommen haben, die Verfolgungen, die sie gewillt waren zu ertragen. Die haben ein hartes, ein aufopferndes Leben für Jesus gelebt. Und diese neuen Leute in Korinth, die haben das verachtet. Und die haben da runtergeschaut, haben sich für so viel weiser, für so viel schlauer gehalten. Wir brauchen die Apostel nicht. Wir bauen die Gemeinde auch so ohne die. Wir haben unsere menschlichen Tricks, unsere menschlichen Methoden und Weisheit. Was der Paulus im letzten Kapitel als Holz und Heu und Stroh bezeichnet hat, womit sie die Gemeinde bauen. Und Paulus wird jetzt sich und auch den Apollos als Vorbilder hinstellen im Dienst. Und da wird ein wirklicher Kontrast sein zwischen ihrem Dienst und wie sie sich gesehen haben und zwischen diesen fleischlichen Leitern der Korinther. Wollt ihr, dass sie eine realistische Vorstellung von ihnen hatten? Nicht, dass sie die Apostel oder irgendwelche Menschen eine überhöhte Stellung geben und irgendwelchen Menschen nachlaufen. Aber auch nicht, dass sie die Apostel verachten, die ein vorbildliches Leben gelebt haben. So sagt im Vers 1 hier im Kapitel 4, dafür halte man uns für Diener Christi. Diener Christi. Das Wort im Griechischen betont besonders dieses Untergeordnetsein. Wurde verwendet für Ruderer auf der Galeere. Diejenigen, die einfach gerudert haben nach dem Kommando der Trommel. Solche sollen wir sein als Diener Christi. Tu einfach das, was dir der Kapitän Jesus sagt. Darum geht's. Dazu sind wir berufen. Alle von uns. Einfachen Glauben, einfachen Gehorsam dem gegenüber, was Jesus uns sagt. Und er sagt weiter, und wir sind Verwalter der Geheimnisse Gottes. Verwalter war damals meistens ein Diener, oft ein Sklave seines Herrn, dem der Herr das Management von seinem Besitz und von seinem Haushalt anvertraut hat. Beispiel in der Bibel sehen wir Josef zum Beispiel, im Alten Testament. Josef, der im Haus des Potiphar war, diesen ägyptischen, was immer der war. Auf jeden Fall hat er eine gute Position gehabt. 1. Mose 39 lesen wir davon. Da ist es von Josef, als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts außer dem Brot, das er aß. Das ist das Bild von einem Verwalter. Verwalter war ein Diener oder ein Sklave. Der hat selbst nichts besessen. Aber alles, was seinem Herrn gehört hat, das wurde ihm anvertraut. War eine sehr verantwortungsvolle Position. Und Paulus und die Apostel, die waren Diener des Herrn, sie waren unter dem Herrn, aber denen war die Verwaltung von dem Evangelium und auch von den Gemeinden anvertraut. Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 20, da schreibt der Paulus den Ephesern und sagt, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Sagt, wir sind Diener Gottes. Wir sind ihm untergeordnet, wir tun, was er sagt. Und er beruft uns in unterschiedliche Dienste, er trägt uns unterschiedliche Dinge auf in unserem Leben. Aber gleichzeitig haben wir auch eine große Verantwortung. Ist uns viel anvertraut. Ja, die Apostel hatten eine besondere Position, Leiterschaft innerhalb der Urgemeinde, denen wurde da viel anvertraut, aber auch jedem Einzelnen von uns. Uns ist viel anvertraut. Unser Leben ist uns gegeben und anvertraut. All unser Besitz, unsere Begabungen, unsere Talente, unsere Geistesgaben, die Zeit, die Gott uns geschenkt hat. Und die Bibel sagt uns, dass wir Verwalter sind. Davon für Gott, verantwortlich vor Gott. Seht ihr, wir gehören nicht uns selbst, sondern wir gehören ihm. Er hat uns erkauft mit einem Preis. Es ist nicht unser Besitz, den wir haben. Es ist auch nicht unsere Zeit, die wir zur Verfügung haben. Es sind nicht unsere Gaben, um unseretwillen, die wir haben. Sondern der Herr hat uns diese Dinge geschenkt. Und er hat uns diese Dinge anvertraut. Und er will, dass wir Verwalter sind. Dass wir nicht für uns selbst leben, sondern dass wir für ihn leben. Und dass wir all das, was er uns anvertraut hat, was er uns geschenkt hat, dass wir das gebrauchen, dass wir das investieren, dass wir das einbringen in sein Reich. Dass wir gute Manager sind von der Zeit, die er uns gegeben hat. Von diesen Gaben, die wir haben. Dem Besitz, den Gott uns anvertraut hat. Wie schaut deine Verwalterschaft aus in diesen Bereichen? Wie gebrauchst du deine Zeit, deinen Besitz, deine Gaben? Investierst du die? Verschwendest du dein Leben, deine Zeit, das Geld, die Gaben, die Gott dir gegeben hat, für egoistische Dinge, oder investierst du sie mit einer ewigen Perspektive? Investieren wir fruchtbringend? Sind wir gute Verwalter von dem, was Jesus uns anvertraut hat? In Epheser 6 sagt uns der Herr, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. In Parallelstelle im Kolosser 3 heißt es, was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Ich glaube, wir Christen, wir sollten die härtesten Arbeiter sein von allen Menschen. Sollten unseren Job, unseren Beruf als Berufung sehen. Vom Herrn. Was wir für den Herrn tun. Ich glaube, wir Christen, wir sollten einen Zeitplan haben, der den Herrn ehrt. Dass wir unsere Zeit nicht verschwenden, sondern wirklich einsetzen für Dinge, die bleiben, für Dinge, die zählen, dass so eine Ausgewogenheit ist in unserem Leben. Ja, wir brauchen Freizeit und all das, aber was machen wir mit unserer Zeit? Ich glaube, wir Christen, wir sollten mehr als alle anderen haben, ein Herz haben, zu dienen. Anderen zu dienen mit diesen Gaben, die Gott uns gegeben hat, mit einer guten Einstellung, wieder als dem Herrn. Vers 2 sagt Paulus hier, sagt übrigens, sucht man hier an den Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Seht, darum geht es im Dienst, darum geht es im Leben für Jesus. Es geht nicht um Vergleich mit anderen, wer begabter ist als ich oder wer weniger begabt ist als ich. Es geht da nicht darum, wer den größten Erfolg hat oder wer das größte Ansehen hat vor den Menschen. Sondern es geht darum, wie treu warst du mit dem, was der Herr dir gegeben hat. Mit den Gaben, die du hast. Mit dem Besitz, den du hast. Mit der Zeit, die dir zur Verfügung steht. Was hast du mit dem getan, was er dir aufgetragen hat? Wozu er dich berufen hat? Darum geht es. Vom Verwalter wird eines verlangt, dass er treu ist. Das war wichtig, ne? Wenn der Herr ihm alles anvertraut hat von seinem Haushalt. Das ist eine wichtige Eigenschaft von einem Verwalter. Wichtige Eigenschaft von jemandem, der im Dienst sein will für den Herrn. Und das sollten wir alle sein. Besonders für die, die in Leidenschaft sein wollen. Wie treu bist du mit dem, was der Herr dir gegeben hat? Es geht nicht um Vergleiche. Es geht nicht um äußeren Erfolg, nicht mal. Jeremia war ein treuer Prophet, obwohl sich niemand bekehrt hat. Obwohl niemand auf ihn gehört hat, wo er gepredigt hat. Menschlich gesehen war Jeremia ein totaler Versager. Hat 30 Jahre lang umsonst gepredigt. Aber er war treu seiner Berufung und er hatte Gottes Herz dabei. Jeremia ist uns bekannt als der weinende Prophet. Er hatte ein wirklich Gottes Herz für diese Menschen, zu denen Gott sie gesandt hat. Auf der anderen Seite haben wir den Jona. Jona war ein sehr erfolgreicher Prophet, hat einen Tag gepredigt und die ganze Stadt, zu der er gesandt wurde, hat sich bekehrt. Puh, wow. Jona wäre der, der heute Bücher schreiben würde und der Seminare halten würde über den vollmächtigen Dienst und über Gemeindebau, was immer. Er wäre derjenige heute, der beachtet wäre und angesehen wäre. Aber wir kennen den Hintergrund. Wir wissen, der Jona ist eigentlich davon gelaufen, als ihn der Herr berufen hat zuerst. Wir wissen auch, Jona hatte kein Herz für die Menschen, zu denen er gesandt war. Sondern ganz im Gegenteil. Also es kommt nicht auf diese äußeren Dinge an. Es kommt auf Treue an. Erfolg für uns im Dienst, im Leben für Jesus ist Treue. Gott sieht das Herz. Sieht die Motivationen, wie wir das letzte Mal hier im Kapitel 3 besprochen haben. Eines Tages werden wir vor ihm stehen. Und wir werden Rechenschaft ablegen dafür, wie wir unser Leben gebaut haben. Mit wertvollen Materialien oder mit Zeug, was vergänglich ist und was verbrennt. Und er wird uns belohnen nach unserer Treue und nach unseren Motiven. Deswegen sagt Paulus hier im Vers 3, mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Gerichtstag beurteilt werde, ob er auf mich aufschaut oder auf mich runterschaut, wie er mich sieht. Ist mir das Geringste, sagt der Paulus. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Vergleiche mich nicht mit anderen. Beurteile mich auf dieser menschlichen Ebene. Problem ist, meist beurteilen wir uns sowieso falsch. Wir überschätzen uns entweder und dann sind wir stolz, oder wir unterschätzen uns und haben diese Minderwertigkeitsgefühle oder Gedanken. Oh, ich bin zu nichts zu gebrauchen. Und die meisten sehen ihre eigenen Fehler viel weniger als die von den anderen. Ich denke, allzu meist sind wir hart den anderen gegenüber, aber tolerant uns selbst gegenüber. Genau das Gegenteil eigentlich, was Jesus uns sagt. So sagt Paulus, ich beurteile mich auch nicht selbst, denn ich bin mir selbst nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. Paulus wusste, obwohl er ein gottgefälliges Leben gelebt hat, ein reines Gewissen hatte, wusste er, er ist nicht gerechtfertigt oder angenommen bei Gott wegen dem, was er tut oder wegen dem, was er nicht tut, sondern nur wegen dem, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns gerechtfertigt, wir sind umkleidet mit seiner Gerechtigkeit. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So verurteilt nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Und dann wird jedem sein Lob werden von Gott. Gott sieht auch das Verborgene, die Gedanken, die Motivation des Herzens. Und er wird uns eines Tages beurteilen. Und das ist mein Gebet. Herr, lass mich nicht nur ein harten Arbeiter sein für dich, sondern Herr, lass es mich auch mit der richtigen Motivation tun. Und wenn wir ehrlich sind, ist das der Bereich, wo wir die größten Probleme haben. Aber Jesus, er wird unser Richter und unser Belohner sein. Wir leben für ihn. Wenn wir ihm treu sind, dann werden wir auch von ihm belohnt werden. Also lass uns nicht auf diese äußerlichen Dinge schauen, auf äußerlichen Erfolg oder uns mit Menschen vergleichen. Da kommt es nicht drauf an. Es kommt auf Treue drauf an, dass wir gute Verwalter sind für Jesus. Vers 6. Dies aber, Brüder, habe ich auf mich selbst und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. Habt das geschrieben, damit ihr eine gesunde, eine realistische Sicht von uns habt, dass ihr nicht zu hoch von uns denkt, aber auch nicht zu niedrig von uns denkt. Kapitel 3 hat der Paulus schon gesagt, wir sind Gottes Mitarbeiter und ihr seid Gottes Bau. Er hat auch gesagt, alles ist euer, alles gehört euch. Der Apollos, der Paulus, wer immer, wir sind alle Geschenke Gottes an euch. Aber er hat auch gesagt, wir sind Diener Christi, wir sind keine Übermenschen. Und wir Apostel, wir Leiter, wir sind ganz normale Menschen, die Jesus dienen und die seinem Ruf nachfolgen. Aber wir sind auch Verwalter Gottes, das ist unsere Berufung. Das Evangelium, die Wahrheit, die Gemeinden, die sind uns anvertraut. Wir sind über den Haushalt Gottes gesetzt. Und damit seid auch ihr unter unserer Verantwortung. Und wir haben diese Autorität als Apostel. Also würde Paulus hier sagen, seht uns schriftgemäß und nicht darüber hinaus. Und es gilt für jeden Bereich unseres Lebens. Nicht nur, wenn wir über Leiterschaft nachdenken und wir kennenlernen wollen, was der Platz der Apostel in der Gemeinde ist, sondern für jeden Bereich unseres Lebens und unseres Zusammenlebens. Von unserem Arbeitsleben und unserem Familienleben, unserem Gemeindeleben. Wollen wir auf der Schrift aufbauen. Lass uns unser Denken, unser Handeln von dem prägen und leiten, was Gott uns hier in der Bibel gesagt hat. Und von nichts, was darüber hinausgeht, von irgendwelchen menschlichen Philosophien oder menschlichen Methoden. Und weiter hier der Grund, warum sie biblisch über die Apostel denken sollen. Weiter im Vers 6, er sagt, dies habe ich auf mich und Apollos bezogen um euretwillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen. War dieser Stolz, diese Besserwisserei, diese Spaltungen in der Gemeinde zwischen diesen Grüppchen, die gedacht haben, sie sind besser als die anderen. Sie haben nicht aufbläht. Die Korinther waren Playboys und Playgirls. Haben sich selbst groß gemacht und die anderen klein gemacht und runter gemacht. Ich folge dem Apollos nach. Das ist ein toller Redner, das ist eine charismatische Persönlichkeit. Nicht dem kleinen, hässlichen Paulus, dem du nachfolgst. Haha, ich bin geistlich. Ich bin geistlicher als du, ich bin klüger, ich bin begabter, ich bin erfolgreicher. Ich rede in Zungen und ich habe die Gabe, Wunderwerke zu tun und du nicht, also bin ich besser als du. Diese Playboys, dieses... Und Paulus antwortet diesen Playboys hier mit drei Fragen im Vers 7. Er sagt, denn wer gibt dir einen Vorrang? Wer gibt dir einen Vorrang? Du selbst? Galater 3,28 heißt es, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn es hat alle einer in Christus. Es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Es ist keiner von uns besser vor Gott als irgendwer anderer. Es ist keiner, der mehr geliebt ist als ein anderer. Es ist keiner, der sich die Erlösung oder irgendeine geistliche Segnung, die wir haben, verdient haben vor Gott. Oder eine Position, die wir verdient haben. Das sind alles Geschenke von Gott. Und Leute in Leidenschaft zu rufen oder ihnen Verantwortung zu geben, auch das ist Gottes Job. Nichts, wo wir uns selber aufblähen und stolz werden. Und erste Vers in diesem Buch, 1. Korinther, da hat Paulus gesagt, ich bin Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen. Es war Gottes Wille, es war Gottes Berufung. Und er sagt hier, wer aber gibt dir, Playboy, einen Vorrang? Oder bläst dich selbst auf? Wahre Diener Gottes sind demütig. Das ist eine weitere wichtige Eigenschaft, wenn wir von Gott gebraucht werden wollen. Zweitens sagt er hier, zweite Frage, was aber hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du begabter bist als dein Bruder oder deine Schwester und hey, jeder von uns ist in dem einen Bereich begabter als der andere und dafür im anderen Bereich weniger begabt als der andere. Aber jeder von uns hat Bereiche in seinem Leben, wo er sagen kann, hey, ich bin der Begabter. Ich bin besser unter Anführungszeichen in dieser Sache als du. Aber was hast du, was du nicht empfangen hast? Woher hast du denn deine Gabe? Ist nicht von dir, die ist von Gott. Also gib ihm die Ehre dafür. Und wenn du erfolgreicher bist als dein Bruder oder deine Schwester, wer schenkt dir denn den Erfolg? Wieder ein Segen von Gott. Kapitel 3, Vers 7 haben wir hier gesehen, Gott ist es, der das Wachstum gibt. Sein Segen. Wenn du reicher bist als dein Bruder oder deine Schwester, woher kommt das? Ja, auch das kommt vom Herrn. Ja, aber ich komme aus einer angesehenen Familie und ich habe hart gearbeitet für das, was ich habe. Ich habe mir das verdient und ich habe kaufmännisches Talent. Ja, aber wer hat dich denn in die Familie reingeboren? Familie, das, wo du Gelegenheit hast, Möglichkeit hast, dich selbst zu verwirklichen vielleicht, deine Visionen umzusetzen. Ja, das ist genauso gut, als irgendein Ausgestoßener in Indien geboren werden können. Wer hat dich denn reingeboren in diese Familie? Was hast du damit zu tun? Und wer hat dir das Leben gegeben? Wer hat dir die Gesundheit gegeben? Wer hat dir die Fähigkeit und die Möglichkeit gegeben zu arbeiten? Und wer hat dir die Begabungen geschenkt? Wieder die Antwort auf all diese Fragen ist, wir haben nichts, was wir nicht empfangen haben. Es ist alles Gottes Geschenk, es ist alles seine Gnade. Wir haben überhaupt keinen Grund, überheblich zu werden oder höher als uns, über uns zu denken, als es gebührt. Es ist Schwachsinn, wenn einer sich rühmt wegen einem Geschenk. Da gibt es nichts, wir haben es geschenkt. Kannst nicht angeben, du hast es nicht verdient. Es ist einfach Gottes Güte und Gottes Gnade und Gottes Liebe. Und weil Jesus alles für uns erkauft hat, deswegen segnet uns Gott. Das ist der einzige Grund. Er schuldet uns gar nichts. Dritte Frage, wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Warum bläst du dich auf, als hätte es irgendwas mit dir zu tun? Als wäre es deine Leistung. Und Paulus wird die Korinther oder zumindest diese Leiter, diese waren ja nicht all die ganze Gemeinde, aber der Teil der Gemeinde, die so aufgebläht waren, er wird jetzt so ein bisschen, naja, sarkastisch zurechtweisen. Vers 8. Schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Ihr seid schon satt. Ihr seid so toll, ihr braucht nichts mehr. Wer ist noch hungrig nach dem Wort Gottes unter euch? Nee, niemand, ihr seid besser, wisst ihr, ihr seid schon satt, ihr braucht nichts, ihr seid schon reich, ja, ihr habt schon alles, ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen, ihr seid so gut, ihr braucht uns Apostel nicht. Er sagt, oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäre, damit wir auch mit euch herrschen könnten. Korinther da unterlagen geistlicher Selbsttäuschung. Diese Einstellung, wer kann uns noch lehren? Oder wer kann uns noch bereichern? Haben sich für die Größten und für die Klügsten und die Besten und die Übergeistlichen gehalten, die niemanden brauchen. Und in Wirklichkeit waren sie geistliche Babys, waren unreif und stolz und die Gemeinde war ein Chaos und wir werden noch genug davon sehen, wenn wir durch diesen Brief durchgehen hier. Waren getäuscht. Getäuscht wie die Gemeinde in Laodicea, der Jesus schreibt in der Offenbarung im Kapitel 3, Vers 17. Diese Gemeinde, die gesagt hat, ich bin reich und bin reich geworden und ich brauche nichts. Und Jesus sagt, und du weißt nichts, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Was für eine Selbsttäuschung. Ich bin reich, ich brauche nichts. Jesus sagt, du bist arm und du bist blind. Vers 9 sagt Paulus weiter, denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat, wie zum Tod bestimmt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als Menschen. Ich verwende dieses Bild von einer Siegesparade. Damals, wenn ein siegreicher Feldherr heimgekehrt ist, dann ist er ganz an der Spitze geritten dieser Parade und die Leute haben ihm zugejubelt und dann ist sein siegreiches Heer nach ihm gezogen und dann ganz am Schluss waren die Gefangenen, die Besiegten, die Feinde und die wurden ausgespottet und ausgelacht und bespuckt von allen und dann, wenn sie als Gladiatoren in der Arena kämpfen mussten und da sterben mussten, dann haben sie den Kaiser oder wen immer gegrüßt, haben gesagt, wir, die sterben werden, grüßen dich. Paulus grüßt die Korinther als ein solcher. Er war in den Augen der Korinther das Letzte. Er war nicht der angesehene, bewunderte Pastor der Stadt mit gutem Gehalt, der tolle intellektuelle Predigten hingelegt hat und die Ohren der Zuhörer damit gekitzelt hat, aber ohne sie irgendwie zu konfrontieren oder aufzurütteln, die sich vielleicht ein wunderbares, tolles Gebäude gebaut haben, sich selbst ein Denkmal gesetzt haben, die so siegersensitiv waren, dass die Massen da zugelaufen sind. In Paulus seine Dienstbeschreibung war ganz anders. Wenn ihr vielleicht kurz 2. Korinther 11 mit mir aufschlagen wollt, da berichtet der Paulus ein bisschen was davon. Vers 23 beginnen wir. Schreibt hier auch über diese Leiter in Korinth. Sagt, sie sind Diener Christi, ich rede unsinnig, ich über die Maßen. In Mühen umso mehr, in Gefängnissen umso mehr, in Schlägen übermäßig, in Todesgefahren oft. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge, weniger einen bekommen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Oft in Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außerdem übrigens noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich bin nicht schwach? Wer nimmt Anstoß und ich brenne nicht? Wenn gerühmt werden muss, so will ich mich der Zeichen meiner Schwachheit rühmen. Es war die Dienstbeschreibung von Paulus. Und das war nicht das Ideal dieser stolzen Griechen in Korinth. Für Paulus war Dienst nicht eine Selbstbereicherung oder irgendwie so ein bequemer, angesehener Job. Er war nicht im Dienst, um zu nehmen, um zu bekommen, sondern er war da, um zu geben. Um sein Leben aufzuopfern für die Gemeinden. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. So wichtig, dass wir das verstehen, worum es im Dienst wirklich geht. Es gibt viele, die aus falschen Motivationen im geistlichen Dienst sein wollen oder irgendeine Position suchen. Die Dienst haben wollen und eine Position haben wollen, aber ohne Opfer. Irgendwo so das bequeme Leben suchen. Und das geht nicht. Wahrer Dienst gibt's nicht ohne Opfer. Wahrer Dienst ist geben und nicht nehmen. Es ist dienen und das Leben hinzugeben für andere und nicht bedient zu werden. Wir sehen hier den Kontrast zwischen den wahren Dienern Jesu, den Aposteln und diesen falschen Dienern, zumindest mit falscher Motivation, diesen falschen Leitern. Ein Kontrast, wie sie von der Welt und diesen fleischlichen Christen wahrgenommen werden. Vers 10 sagt Paulus weiter, wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir sind Narren, die sich das Leben schwer machen für andere, die sich unbeliebt machen, weil sie die Wahrheit sagen, unbequeme Dinge ansprechen, die auf menschliche Tricks verzichten, damit die Kraft des Evangeliums nicht zunichte gemacht wird. Aber sie waren klug in den Augen der Welt, die haben sich arrangiert. Mit allem haben ihr eigenes kleines Reich aufgebaut, allen nach dem Mund geredet, Sünde nicht konfrontiert, werden wir nächste Woche sehen. Haben das Kreuz nicht wirklich erwähnt, was eine Torheit war für die Griechen, für die Heiden. Haben eine bequeme Gemeinde für alle gebaut. Es war nicht so wichtig, ob die Leute wirklich gläubig waren, Hauptsache sie kommen. Und Hauptsache sie reden mich mit Hochwürden an. Er sagt, wir sind Narren um Christi willen, ihr aber seid klug in Christus. Wir sind schwach, ihr seid stark, die haben sich den politischen Einfluss gesichert. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Und es ist, wenn du bei allen immer nur beliebt bist, dann ist was faul. Dann lebst du wahrscheinlich nicht kompromisslos, bist kein guter Verwalter. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Das Wort mühen hier impliziert das Abmühen bis zum Punkt der Erschöpfung. Tagsüber hat der Paulus Zelte gemacht und sich sein Brot verdient und dann in der Mittagspause und abends und nachts hat er gelehrt und gedient. Und die Griechen, für die war manuelle Arbeit sowieso was niedrig angesehen wurde. Philosophie, Geistliche, das war angesehen, aber nicht sich die Hände schmutzig zu machen. Wir mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Wie auskehrig der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Vers 14, er sagt, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Paulus hat sie geliebt und er will nicht, dass sie in die falsche Richtung laufen, will nicht, dass sie ihr Zeugnis verlieren. Er sagt, ich schreibe das nicht, um euch fertig zu machen, um euch zu beschämen, sondern um euch zur Umkehr zu bewegen. Vers 15, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, das Wort ist eigentlich, das Wort Pädagoge kommt davon, wenn ihr viele Pädagogen oder Lehrer, Erzieher hättet, sagt er so, doch nicht viele Väter, denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich habe euch das Evangelium gepredigt, ich habe euch zu Jesus geführt, ich bin euer geistlicher Vater. Und er war besorgt um sie, hat sie geliebt, wie ein Vater seine Kinder geliebt hat. Vers 16, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Sehen wir wieder die Demut, die der Paulus hatte. Ich bitte euch, seid meine Nachahmer als euer geistlicher Vater. Sehen wir sein Herz für die Menschen. Bittet sie umzukehren und ihn nachzuahmen. Diese fleischliche, selbstsüchtige Art zu dienen, aufzugeben und dem Paulus nachzufolgen, seinem Vorbild. Der wieder dem Vorbild von Jesus nachgefolgt ist, der sein Leben gegeben hat für die Schafe. Folgt mir nach. Korinther haben sich wahrscheinlich gedacht, was, dir nachfolgen, Paulus? Du wirst als nah und als schwach und als verachtet angesehen. Und du leidest Hunger und Durst und Entbehrung. Und Paulus würde sagen, ja, mir nachfolgen, denn Jesus hat gesagt, wer sein Leben gewinnen wird, der wird es verlieren, und wer es verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Und wenn wir unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen und wahrlich die anderen höher achten als uns selbst, unser Leben hingeben für die Geschwister, dann wird er stark sein in unserer Schwachheit und dann wird er durch uns scheinen und das wird herrlich sein. Und dann wird unser Dienst wahre geistliche Frucht bringen und wir werden erfüllt sein, wir werden zufrieden sein darin, weil es gibt nichts Wunderbares, als dem Herrn wirklich zu dienen mit guter Motivation. Und dann werden wir eines Tages ihn sagen hören, du guter und du treuer Knecht. Ja, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Ich wünschte, ich könnte es so sagen wie der Paulus, so ohne Vorbehalte, seid meine Nachahmer. Und auch das ist das Ideal, wo wir alle hinkommen sollten. Wo wir wirklich sagen könnten, Leute, folgt mir nach, weil ich folge wirklich Jesus nach. Mit Leidenschaft, mit allem, was ich bin. Mit guter Motivation. Oh Mann, ich hoffe, wir kommen dann mal an den Punkt, wo wir das sagen können. Vers 17. Deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind ist im Herrn. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Timotheus war sowas wie die geistliche Feuerwehr. Der wurde oft zu den Problemgemeinden gesandt. Vers 18. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Einige waren so arrogant, dass sie geglaubt haben, der Paulus, der hat Angst, sie zu besuchen. Der scheut die Konfrontation. Vers 19, ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen, oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Das Reich Gottes besteht nicht im Wort, sondern in Kraft. Nicht im Großreden, sondern im vorbildlichen Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Dass wir beherrscht sind vom Heiligen Geist. Also was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Lässt ihnen die Wahl. Und wir wissen, der Paulus, sein Herz war, er würde viel lieber in Liebe und in Sanftmut zu ihnen kommen, statt sie zu konfrontieren und sie zu züchtigen. Ich meine, jeder Pastor und jeder Vater, jeder, der irgendwo geistliche Verantwortung trägt, der kann das bestätigen, der weiß das. ermahnen und korrigieren und züchtigen, das macht keinen Spaß. Es ist notwendig, es muss manchmal sein, es ist Teil von dieser Aufgabe, Teil von Leidenschaft, auch Teil von wahrer Liebe. Aber ganz ehrlich gesagt, das ist der unangenehmste Teil. Ganz ehrlich gesagt, ich mag es nicht gern. Es macht keinen Spaß. Wie viel schöner ist es, wenn alles rund läuft und wir alle ein reines Leben leben mit Jesus und einander mit einer guten Einstellung dienen. Hey, das ist schön, dann kannst du einfach der nette Kerl sein und wir können uns gemeinsam an der Liebe und an der Gnade Jesu freuen in unserem Leben und in unserer Mitte. Herr, wir bitten dich, gib uns ein dienendes Herz. Ich danke dir für Paulus, für diese Vorbilder, die du uns gegeben hast, von Dienern, von Leitern, die wirklich ihr Leben aufgeopfert haben und mit guter Einstellung und mit vollem Herzen dir gedient haben und den Geschwistern gedient haben für dich, Herr, die demütig waren und fleißig waren. Und Vater, ich bitte dich, lass uns lernen davon. Ich bitte dich, Herr, lehr uns, gute Verwalter zu sein. Wir danken dir für all das, was du uns geschenkt hast, was du uns anvertraut hast. Herr, es ist wirklich so ein Vorrecht, es ist so eine Freude, dass wir dir dienen dürfen, dass wir dich kennen dürfen. Herr, lass uns das mit guter Einstellung tun und mit rechtem Herzen. Hilf uns dabei, Herr, dass wir eines Tages wirklich an diesen Punkt kommen können, wo Paulus war, wo wir sagen können, folgt mir nach, so wie ich Jesus nachfolge. Das ist unser Herz. Vater, ich bitte dich, korrigier uns, wenn da falsche Motivation in unserem Herzen ist. Dass nicht erst andere kommen müssen und uns korrigieren müssen und zurechtweisen müssen. Schenk du uns dieses Herz. Und Herr, stärk uns, ermutige uns und füll uns mit deinem Heiligen Geist. Wir wissen, wir können uns nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen dich. Lass uns in dieser Abhängigkeit von dir leben, und aber auch mit Erwartung, dass du wirklich große Dinge tun willst durch uns. Denn Herr, in unserer Schwachheit bist du stark. Und es ist wunderbar zu erleben, wie du durch uns wirkst und wie du durch uns anderen dienst. Wir danken dir, Vater, für diese wunderbare Sache, für dieses große Vorrecht, dass wir dir dienen dürfen. In Jesu Namen. Amen.